ARD.
Ich glaube, durch meinen familiären Background wurde per se eher vorausgesetzt, dass ich mich auskenne. Früher ist häufig die Frage gefallen, wenn jemand erfahren hat, was ich beruflich mache: Ach, magst du Fußball auch? Ja. Warum soll ich meinen Job sonst machen wollen, wenn ich Fußball nicht mögen würde? So. Und ich glaube, die Frage, ich weiß nicht, ob viele Männer die Frage gestellt bekommen, die Sportreporter sind. Die Leute, die es jetzt entschieden haben, vielleicht haben die mich nur zufälligerweise bei den drei guten Sendungen, die ich unter 300 hatte, gesehen. Und wenn sie aber die restlichen 297 sehen, dann denken sie, nee, oh Gott, fuck, das können wir doch nicht zutrauen.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Wie wird man von der Schülerpraktikantin zur Fernsehmoderatorin auf den größten Sportevents der Welt? Das frage ich für euch in dieser Folge Lea Wagner. Hallo zusammen erstmal. Mein Name ist Freddy Schürheck und ich stelle euch hier ja immer spannende Frauen aus dem Sport vor. Dieses Mal ist es eine, die selbst über Sport berichtet. Sportschau-Moderatorin Lea Wagner. Mit welchen Vorurteilen sie in einer Männerdomäne am Anfang zu kämpfen hatte, wie man sich bei der Vier-Schanzentournee eigentlich warm hält und warum sie selbst ihre größte Kritikerin ist, das hört ihr in dieser Folge. Wenn ihr Wünsche habt, welche tollen Frauen aus dem Sport wir als nächstes besuchen sollen, dann schreibt uns gerne über sportschauf@sportschau.de oder über unseren Insta-Kanal sportschauf. Wir freuen uns sehr, wirklich, dass wir dich besuchen dürfen. Wir sind jetzt in Bremen. Ich bin hier gerade in Bremen aus dem Zug rausgestiegen, bin so einen halben Kilometer bis zu dir gegangen. Was hat dich nach Bremen verschlagen?
Aus privaten Gründen bin ich hierher gezogen, aber ich bin im Allgemeinen in den vergangenen Jahren super viel umgezogen. Ich hatte es mal hochgerechnet. Ich bin mit 17, knapp 18 bin ich ausgezogen und im Durchschnitt bin ich einmal im Jahr umgezogen seitdem. Das heißt, die letzten 12 Jahre sind es um die 12 Umzüge gewesen, weil es irgendwie immer dann doch beruflich oder privat besser gepasst hat, in einer anderen Stadt zu wohnen. Und jetzt bin ich in Bremen seit einem halben Jahr und bin hier aber sehr, sehr glücklich.
Welche Städte hast du dann jetzt schon alles? Köln weiß ich, klar, da warst du.
Ich habe ja auch innerhalb der Stadt, in der Stadt bin ich häufiger umgezogen. Erstmal bin ich zum Studium nach Stuttgart, dann bin ich von Stuttgart immer mal wieder für verschiedene Praktika mal nach Düsseldorf gezogen, mal nach Dortmund gezogen, mal nach Köln. Mhm. Dann bin ich nach München, dann wieder zurück nach Stuttgart für den SWR, dann wieder zurück nach München, aber innerhalb von Stuttgart nochmal viermal umgezogen und dann in München hatte ich auch schon drei verschiedene Wohnungen. Und jetzt zum ersten Mal in Bremen, ja.
Also es sieht wirklich wunderschön hier aus, viele schöne Holzmöbel, dann eine weiße Küche. Ich sehe wirklich nirgendwo... Also riesige Topfpflanzen sehe ich hier noch. Du hast auch noch einen grünen Daumen.
Nein,
die Topfpflanzen, die sind
nur
ja
noch zur große Hälfte Bäume. Lebend sind. Ja,
was ist das überhaupt? Ich weiß gar nicht, was das ist.
Der eine lebt leider nicht mehr. Ich habe alles
versucht. Der hat ein bisschen braun am Blatt. Das ist, bei mir ist das grüner Daumen. Das sieht
eigentlich
doch noch gut aus.
Eigentlich würden beide so aussehen wie der linke.
Aber ich was ist das denn für eine Pflanze?
Entfernen. Ich glaube, das eine ist ein Gummibaum, das andere ist eine Geigenfeige. Doch, ich habe noch einen Tipp. Mhm. Ich habe einen Tipp, weil wenn du sagst, schöne Holzmöbel, eBay Kleinanzeigen. Ich habe richtig viel von Kleinanzeigen geholt. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen versteckte Werbung, aber Vintage halt einfach. Also so ganz, ganz viele Sachen gibt es neu, überhaupt nicht so schön, wie sie gebraucht sind. Da die Kommode beispielsweise, die haben wir hier um die Ecke abgeholt. Ganz, ganz viele Sachen, diese Barhocker auch. Das ist auch alles so ein bisschen vintage-ig sich zusammengesucht. Und ich finde, das hat dann meistens einen anderen Charme. Es ist schon bewohnter als irgendwas frisch aus dem Möbelhaus.
Ja, wobei diese Kommode in diesem Rotbraun immer noch sehr schick aussieht mit den goldenen Griffen. Aber es stimmt, es ist so ein bisschen was, was wir alle von unseren Oma und Opa kennen. Aber es ist auch schön. Aber das Schöne ist auch, dass du Vintage gerade ansprichst, weil Vintage passt ganz gut auch zu deinem absoluten Karrieredurchbruch, muss ich sagen. Wirst du gleich selber merken, du guckst mich gerade mit einem kleinen Fragezeichen in den Pupillen an. Wir hören mal rein in den Steckbrief, den unser lieber Kollege Conny Kleine immer für unsere Gästin hier vorbereitet. Und da hören wir nämlich auch wieder raus, dass Vintage ein bisschen was mit einem absoluten Highlight in deinem Leben zu tun hat.
Sportschau F. Steckbrief.
Lea Wagner ist 30, in Wiesbaden geboren und Fernsehmoderatorin. Schon mit 15 Jahren führte sie ein Praktikum zum SWR. Mit 21 dann moderierte sie ihre erste Live-Sendung im TV. Heute ist sie fester Bestandteil der ARD Sportschau. Aufgewachsen ist Lea vielerorts. Das liegt vor allem an ihrem Dad, David Wagner. Er war Bundesliga-Profi und ist jetzt Fußballtrainer. Nach dem Abi in Weinheim hat Lea Wagner Cross-Media-Redaktion in Stuttgart studiert. Danach ging sie für ein Volontariat zur R1 Media nach Augsburg. Die Highlights ihrer bisherigen Fernsehkarriere sind die Olympischen Spiele in Tokio, die Fußball-WM in Katar und die Europameisterschaft im eigenen Land. Eine ganz besondere Bindung hat Lea zur Vier-Schanzentournee. Gar nicht leiden kann sie Hasskommentare im Netz, wobei sie die ja selbst liest, vor allem dann, wenn sie denkt, dass sie nicht performt hat. Sehr gerne mag sie lange schlafen. Besondere Eigenschaft, ihr Fleiß und die Zielstrebigkeit. Fun Fact, erst einen Tag vor Veröffentlichung hat Lea selbst erfahren, dass sie die neue Sportschau-Moderatorin wird. Und zwar beim Abholen eines Vintage-Sofas. Das Möbelstück wurde es dann am Ende nicht, der Traum aller Sportmoderatorinnen dann aber schon.
So.
Jetzt schließt sich der Kreis, stimmt. Wo habe ich das denn schon mal erzählt? Und das ist halt tatsächlich so.
Wir haben gerade schon rausgehört, du hast schon Schülerpraktika gemacht, irgendwie beim SWR. Dann hast du auch bei der Sportschau ja schon mal ein Praktikum gemacht. Weißt du noch, was wirklich so der erste Moment war, wo du wusstest, okay, und das möchte ich gerne auch beruflich machen? Gab es da so ein Aha-Erlebnis?
Das war beim Schülerpraktikum. Also das war ganz klar da. Da war es noch nicht so genau sicher, in welche Richtung thematisch, ob mit Sport. Der Wunsch war damals noch nicht ganz so groß, weil es einfach zu eine große Präsenz in meinem Privatleben hatte durch meinen Papa. Habe ich das auch nicht in Erwägung gezogen, das auch noch beruflich zu machen. Aber beim Fernsehen zu arbeiten, so als Reporterin, das fand ich damals einfach toll, weil man keine Vorstellung davon hatte, was es bedeutet, einen Fernsehbeitrag zu machen. Und als ich da mit 15 Jahren das machen durfte, beim SWR und da eben in der Sportredaktion war und den Reporter begleitet habe, also so vom Drehbeginn dann morgens den Vorbereitungen und dann der Schnitt und er saß da und hat getextet und der Cutter hat das Ding zusammengefahren, dann durfte ich mit zum Vertonen da auch eben in dieser Tonkabine mit den tollen Sachen an der Wand, von dem ich heute weiß, dass es für den Schall ist, wie nennt man das professionell, Schallverdichtung?
Das weiß ich nicht, diese Dinger, die aussehen wie Nupsis, so eine Eierpackung.
Diese grauen Dinger, genau.
Braucht man aber erstaunlicherweise, also ja, früher hatten Tonstudios das ja immer, jetzt merkst du, wir nehmen gerade Podcast an deinem Küchentisch auf und die Akustik ist trotzdem gut. Also diese Nupsis, ich glaube, das ist auch ein bisschen Mythos. Ich glaube, heutzutage braucht man das vielleicht gar nicht mehr. Sage ich jetzt so und sämtliche unserer Tonkollegen schlagen gerade die Hände über den Kopf zusammen und denken sich, Freddy, wie kannst du das sagen? Jetzt habe ich es gesagt.
Ich fand es damals beeindruckend, da drin zu stehen und da irgendwie zuzuhören. Und ja, sah schon halt einfach toll aus und Sachen, die man noch nicht so gesehen hat. Und dann, meine Großeltern leben in Mainz und ich habe das Praktikum eben in Mainz beim SWR gemacht und habe in der Woche eben auch bei ihnen übernachtet. Und dann saßen wir abends vorm Fernseher und haben die Nachrichten geschaut im SWR. Und dann den Sportteil und dann lief dieser Beitrag, den ich irgendwie tagsüber begleitet hatte und wo ich dabei war. Und ich fand das so schön, weil ich schon damals jemand war, der Dinge gerne abschließt. Also ich war noch nie jemand, der akribisch über Wochen und Monate gerne an einer Sache saß, sondern lieber schnell und effizient und dann ist es fertig. Und irgendwie dann so diesen Tag, der voll war und stressig war, aber abends ist es abgeschlossen. Und du nimmst nichts mit ins Bett, von dem du dann irgendwie überlegst, ach, vielleicht muss ich das morgen noch ändern oder das und das. Und das hat mir total imponiert und das wollte ich dann auch haben, so einen Job, bei dem ich abends ins Bett gehe, weiß, was ich getan habe und es erstmal abgeschlossen.
Wenn wir auf deinen persönlichen Background eben gucken mit deinem Papa, der eben Fußballtrainer ist, Fußballspieler war, für viele Leute ein Begriff ist, würdest du sagen, dass das rückblickend in der einen oder anderen Sache ein Door-Opener war? Oder war es eher vielleicht manchmal auch ein Nachteil, weil du eben in eine Redaktion reingekommen bist und eben kein ganz unbeschriebenes Blatt warst?
Ich würde es nur als Door-Opener sehen, absolut, bis heute. Also gar nicht mal als Door-Opener, dass ich irgendwo reinkomme oder leicht ein Praktikum bekomme. Das war früher sicherlich der Fall. Aber jetzt einfach als Door-Opener zu bestimmten Themen, um mich da reinzulesen, um mich da reinzufühlen. Und da bin ich immer noch total dankbar für die Möglichkeit, ihn anrufen zu können und fragen zu können. Gerade wenn man ein Spiel macht zwischen zwei Mannschaften, mit denen man sich jetzt noch nicht ganz so lange auseinandergesetzt hat und da irgendwie einfach mal zu fragen, wie ist da so Dynamik, kennst du jemanden hinter den Kulissen? Und das ist total schön, dass ich diese Möglichkeit habe, die mich begleitet. Und früher war es auf jeden Fall so, dass ich dieses Praktikum mit 15 Jahren, ich glaube, es gibt viele Schüler, die gerne irgendwie ein Sportpraktikum machen würden beim
Fernsehen.
Jetzt
habe ich glatt ein bisschen Wasser gekleckert auf deinen Tisch. Ich habe es jetzt mit meinem Pulli einfach weggewischt. So, zack, fertig. Haben wir beide nicht gesehen.
Direkt gleich wieder angeölt, weil ich das ganz schrecklich finde. Nein, überhaupt nicht. Ich kriege selbst immer Ärger hier zu Hause, weil ich überall die Patscher hinterlasse und hinter mir wird immer hergeputzt. Und wo war ich gerade?
Genau, beim SWR damals.
Genau, damals, weil er hat auch ein Praktikum beim SWR gemacht in der Sportredaktion. Nach seiner Karriere oder mal so zwischendrin oder so, das weiß ich gar nicht mehr genau. Und deshalb kannte er ein paar Leute und deshalb durfte ich da halt die Woche reinschnuppern. Und auch bei Borussia Dortmund habe ich damals ein Praktikum gemacht beim Vereinsfernsehsender. Da war er gerade Trainer der zweiten Mannschaft. Also das sind absolute Door-Opener, das kann ich gar nicht bestreiten. Und da hatte ich einfach riesiges Glück, da den Fuß in die Tür zu bekommen. Und dann glaube ich aber auch, dass man sich natürlich beweisen muss. Also wenn man dann einen Kackjob macht, dann kriegt man auch kein Anschlusspraktikum, dann kriegt man auch kein, also so.
Ja, was zählt ist am Ende bei uns dann eben in unserer Branche nicht auf dem Platz, sondern eben im Studio, was du dann eben ablieferst. Gleichzeitig, klar, war es ein gewisser Vorteil mit Sicherheit, dass du eben mit deinem Papa da schon jemanden hattest, der eine gute Verbindung hat, gut vernetzt ist oder so. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es manchmal in der Redaktion schwer ist, dann da richtig anzukommen, weil vielleicht doch hinter deinem Rücken der ein oder andere sich denkt, na, jetzt soll sie aber mal richtig zeigen, dass sie hier zurecht ist und eben nicht, weil der Papa jemanden vielleicht kennt. Hattest du das manchmal, nee, das Gefühl?
Das Gefühl hatte ich nie. Und wie gesagt, eher im Gegenteil, dass ich möchte das keinem Mann unterstellen. Und ich glaube, es ist schon viel, viel besser geworden. Aber vor einigen Jahren, als ich eben angefangen habe, so vor 12 Jahren, war es schon noch so, dass es einfach nicht so viele Frauen im Fußball gab. So. Und als Frau im Fußball wurde dir eher unterstellt, dass du noch nicht ganz so viel Ahnung hast. Mhm. Also so soll ich dir das mal erklären. Und früher ist häufig die Frage gefallen, wenn jemand erfahren hat, was ich beruflich mache, ach, magst du Fußball auch? Ja. Warum soll ich meinen Job sonst machen wollen, wenn ich Fußball nicht mögen würde? So, ja, aber auch privat. So, natürlich, klar. Und ich glaube, die Frage, ich weiß nicht, ob viele Männer die Frage gestellt bekommen, die Sportreporter sind und als Fußballreporter arbeiten. Aber ich glaube, durch meinen familiären Background wurde per se eher vorausgesetzt, dass ich mich auskenne. Also so, dass diese natürlichen Grundkenntnisse einfach durch den Zustand, wie ich aufgewachsen bin, vorhanden sind. Das heißt, glaube ich, per se wurde ich, was meine Kompetenz betrifft, weniger kritisch beäugt im Vergleich zu anderen Frauen. Deshalb habe ich es immer eher als Vorteil empfunden. Ich hatte nie das Gefühl, dass männliche Kollegen irgendwie mich erstmal anschauen und denken, so hat die wirklich Ahnung, sondern dann wurden Gespräche darüber geführt, wie es gerade beim Verein meines Vaters läuft. Und das ist für mich total normal, dass da ein Interesse besteht. Das hat mich nie gestört. Und ich glaube, wie gesagt, einfach, dass dieses Vorurteil, dass eine Frau per se weniger Ahnung hat von Fußball, dass ich mit dem eher weniger zu kämpfen hatte durch meine familiären Verhältnisse, durch meinen Papa und seinen Job, weil einfach vorausgesetzt wurde, ja gut, die hat halt einfach eine Ahnung, weil sie hat es in die Wiege gelegt bekommen. Die hat sich das nicht in den letzten 8 Monaten einfach alles angelesen, sondern das sind Dinge, die waren einfach schon immer da und sind gewachsen so. Und das habe ich eher als Vorteil empfunden.
Hast du das schon mal mitbekommen von Kolleginnen, die eben aktiv gesagt haben, so ey, weil ich eine Frau bin, muss ich mir gerade das und das anhören?
Auch gar nicht. Also so, ich bin sicher, dass es das gibt und ich habe das von Kolleginnen gehört, die Vorreiterinnen waren. Ich habe Carmen Thomas mal getroffen im Urlaub, die ja die erste Frau war, die das Sportstudio moderiert hat. Und da war das noch eine ganz andere Zeit. Aber jetzt in der aktuellen Zeit und aktuelle Kollegin habe ich das gar nicht mitbekommen. Ich empfinde es als sehr, sehr angenehmes Arbeitsumfeld.
Ich merke es manchmal so ein bisschen, wenn ich Videos sehe, zum Beispiel irgendwie bei Insta oder bei TikTok, Reels über Fußballkommentatorinnen. Ne? Mhm. Also du siehst große Fußballspielerinnen und dann gibt es ja mittlerweile einige Frauen, die wirklich auch tolle Kommentatorinnenarbeit machen, teilweise auch schon wirklich lange. Und trotzdem wird dann da noch so drunter kommentiert, so nach dem Motto, ja, aber, also wo du merkst irgendwie, die wird per se erstmal viel kritischer beäugt, als es jetzt eben ein männlicher Kollege werden würde. Hast du da auch manchmal das Gefühl oder kriegst du das mit im redaktionellen Alltag auch?
Wirklich gar nicht. Hatte ich noch nie, dass ich das Gefühl habe, also entweder ich mache einen guten Job oder ich mache einen Kackjob, aber dann ist auch egal, ob ich ein Mann bin oder eine Frau. Also so kritisch beäugt wird man immer. Und da hatte ich noch nie das Gefühl, das wäre bei mir kritischer, weil ich eine Frau bin.
Und bei anderen auch nicht, also dass du es eben bei Kolleginnen mitbekommst.
Nee.
Aber ist ja gut, wenn sich da was ändert.
Ich glaube, da hat sich richtig viel geändert. Also es sind sicherlich nicht alle Sender so aufgestellt wie die ARD jetzt, aber wir haben da einfach richtig viele, richtig gute Frauen. Also so, und zwar von der ARD bis auch zu den Landesrundfunkanstalten, zu den dritten Programmen. Da sind richtig viele gute Frauen und das ist einfach für viele zur Normalität geworden, habe ich den Eindruck, hoffe ich, dass es so ist.
Ich gucke hier im Podcast immer für meine Gesprächspartnerin nach Audiobeweise ihrer Karriere. Bei dir ist es in dem Fall sogar ein richtiger Videobeweis geworden. Ich habe mal geschaut, was man bei Google noch so an ganz alten Fernsehbildern von dir findet. Du warst ja mal bei ATV. Mhm. Heißt, für alle, die es nicht kennen, ATV steht für
Augsburg TV.
So, und da hast du damals auch schon dann als Reporterin gearbeitet, da habe ich ein schönes Video gefunden, bei Facebook tatsächlich. Ja, auch Facebook wurde ja lange und oft totgesagt, aber es gibt Facebook noch. Und da
aber nicht bei mir, weil ich habe kein Facebook.
Nee, aber es gibt einen deiner Gesprächspartner, der ganz stolz hinterher das gepostet hat, dass er bei dir zum Interview war. Und man sieht jetzt ein kleines Video.
Audiobeweis.
Er ist seit über 25 Jahren Mitglied des Bayerischen Landtags und vertritt dort den Stimmkreis Günzburg. Wenn sich einer im Landkreis auskennt, dann ist es er. Hallo Alfred Sauter.
So, und dann kommt dieses Interview. Das ist von 2017. Was sagst du selbst?
Es ist lustig, es mal wieder zu sehen. Ich bin sehr dankbar, dass ich da lernen durfte.
Wie ging es dir denn damals so bei deinen...
Ich weiß nicht, wie oft ich das gemacht habe. Ich glaube, jeder, also so, man muss sich nicht gut dafür kennen, wenn man sich das anschaut. Erstens denkt man, ich habe einfach auch ein sehr rundes Gesicht und dadurch sehe ich schnell jünger aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit 30 immer noch so ist, ob man mich mittlerweile auch auf 30 schätzt. Wenn ich mich da sehe, würde ich mich auf 13 schätzen, glaube ich.
Wie oft habt ihr das damals geprobt, damit es dann das so halt, professionell gewirkt hat?
Ich war froh, dass es nicht live ist, weil ich weiß nicht, ich 10, 15 Mal... Ich war unfassbar aufgeregt damals. Ich habe es gehasst eigentlich, mich vor eine Kamera zu stellen. Und irgendwie haben die mir da aber dann die Möglichkeit gegeben. Und die Mittel waren da auch so, wir haben teilweise uns auch selbst gefilmt. Also ich hatte nicht einen Kameramann. Ich habe dann das Stativ da aufgestellt, die Kamera positioniert, mich verkabelt und mich dann da alleine dann davor gestellt. So, ich glaube, da hatten wir dann einen Kameramann, aber ich habe auch selbst viel gedreht. Viel geschnitten, das habe ich alles selbst gemacht, ja.
Und bist du auch mal irgendwann total gescheitert, weil du, ich weiß nicht, vielleicht den Ton vergessen hast anzumachen oder so, so Klassikerfehler?
Ständig, ja, voll. Oder auch die Kamera vergessen anzumachen, also vergessen auf Record zu drücken und dann war das Interview vorbei. Und das ist aber halt als klassischer VJ, also Videojournalist, hat man das ja damals ganz cool gesagt, was einfach nur dafür steht, dass man die eierlegende Wollmilchsau ist, weil man alles selbst machen muss. Also du hattest ja wirklich, und das ist ja auch nicht leicht zu tragen, du hattest hier die riesige Kamera links auf der Schulter, rechts das Stativ unterm Arm, dann noch irgendwie das Mikro und deine eigene Tasche mit Notizblock und so bist du immer losspaziert. Und manchmal musstest du dich beeilen und dann muss das Licht stimmen und die Schärfe und der Ton und das noch gepegelt sein. Und dann dachtest du, okay, ich habe alles beachtet, jetzt geht's los. Und nach dem Interview, 10 Minuten später, sagst du Danke und guckst und merkst, ich hab's nicht aufgenommen.
Ja. Es ist uns, glaube ich, allen schon passiert. Mir ist auch schon passiert mit Matthias Schweighöfer in Berlin nach einer Filmpremiere. Wir hatten zum Glück vorher auch schon mal ganz kurz am roten Teppich gesprochen, aber das eigentliche Highlight war das Gespräch nach seiner Filmpremiere gewesen. Und da bin ich dann, ich dachte, ich hätte es, bin dann ganz aufgeregt. Ich war damals Praktikantin bei der dpa Audio und Video, bin dann ganz aufgeregt in die Redaktion gerannt und habe gesagt, ja, ich habe ein super Interview gemacht. Also wirklich, der hat erzählt, wie das gerade war mit den ganzen anderen Promis bei der Premiere im Kino und so weiter. Und dann, ja toll, Freddy, mach direkt fertig. Und dann gucke ich und dann war halt also
nichts
drauf.
Und du hast auch alleine mit Video gemacht?
Nee, das war mit Radio. Das war für Radio und ich hatte ein kleines Mikrofon dabei gehabt und es hat halt einfach nicht funktioniert. Also ich hatte dann nichts. Und ich habe mich geschämt. Heute weiß ich, mein Gott, es passiert und es gibt Schlimmeres im Leben und du wirst nicht direkt gefeuert. Also hoffe ich zumindest. Als Praktikantin natürlich sowieso nicht. Wie ging es dir damals, als du beim ersten Mal eben gemerkt hast, okay, da war jetzt gerade nichts. Also ich habe jetzt... Hast du nochmal gemacht dann? Oder?
Ja. Also ja? Ich habe es nicht erst in der Redaktion gemerkt, sondern da halt. Und das Problem ist natürlich, wenn du alleine alles machst, kannst du es auch auf niemand anderen schieben.
Ja.
Sonst kannst du ganz kurz sagen, der Kameramann, der hat leider nicht aufgenommen oder der Ton hat gesagt, es hat gerauscht, wir müssen nochmal. Aber du bist ja alles selbst und dann kannst du halt immer noch sagen, oh, die Technik, manchmal spinnt dieser Knopf. Ja. Und man kann einfach irgendwie so, der hat es jetzt nicht. Ich glaube, ich war einfach ehrlich. Ich habe einfach gesagt, es tut mir voll leid, ich bin auch neu, können wir es bitte nochmal machen? Der war genervt. Den musste ich echt überreden. Und der war dann auch ein bisschen einsilbiger. Und das war nicht so angenehm. Nee.
Ja.
Und ja.
Wenn du die Sportschau moderierst, die ja wirklich die Königsklasse in der deutschen Live-Moderation ist und in der Sportberichterstattung sowieso. Weißt du noch, was damals in dir vorging, als du eben, wir haben es eben von Conny im Steckbrief gehört, also eben da standest, nicht wusstest hier bei eBay Kleinanzeigen, soll ich jetzt dieses Möbelstück kaufen oder nicht? Und auf einmal kommt der Anruf, übrigens, Lea, bist jetzt Sportschau-Moderatorin.
Also ich saß da halt alleine. Ich weiß noch, dass die Sonne geschienen hat und es war irgendwie ein schöner Tag, aber ich hatte noch einige Punkte auf meiner To-Do-Liste. Und dann kann ich mich da auch nicht kurz rausnehmen, um den Moment irgendwie für mich einmal kurz abzuspeichern und zu genießen, sondern ich habe dann halt weitergemacht und habe es dann irgendwie abends erzählt. Ich weiß gar nicht, ob ich kurz irgendwie dann noch jemanden angerufen habe oder erstmal nicht. Das war, also so, ich konnte es noch nicht so richtig. Ich bin eh eher so, dass ich Dinge erst wirklich wahrhaben möchte und mich darüber freuen möchte, wenn sie dann auch passiert sind. Also eigentlich absoluter Grundoptimist und dem Leben gegenüber sehr, sehr offen und positiv eingestellt. Aber wenn es um eigene Errungenschaften oder wie auch immer man das nennen möchte geht, dann sehr skepsisbehaftet. Ja, doch sehr. So, ob das dann auch wirklich so kommt und vielleicht kann ja noch was schief gehen. Und also so auch so klassisch dieses Syndrom, dass man immer denkt, vielleicht haben sie sich geirrt, vielleicht haben sie aus Versehen die falsche Lea angerufen, vielleicht war jemand falsch informiert und wollte mir eigentlich nur sagen, dass ich, weiß ich nicht, mal einen Beitrag machen darf oder also so.
Das klassische Imposter-Syndrom, genau. Was ja vor allen Dingen tatsächlich Frauen haben, dass man das Gefühl hat, irgendwer hat dich überschätzt, eigentlich kann das gar nicht sein, dass du diese Leistung, die von dir dann verlangt wird, auch wirklich abrufen kannst oder so. Also hattest du damals auch klassische Selbstzweifel, dass du dachtest, vielleicht mache ich es auch nur einmal, vielleicht darf ich nur einmal proben und dann merken so,
Ja.
Ja, war so?
Ja, voll. Total. Vielleicht also so, dass du denkst, okay, die Leute, die es jetzt entschieden haben, vielleicht haben die mich nur zufälligerweise bei den 3 guten Sendungen, die ich unter 300 hatte, gesehen. Und wenn sie aber die restlichen 297 sehen, dann denken sie, nee, oh Gott, fuck, das können wir doch nicht zutrauen. Und also so, das ist, und wollte damals auch, also dann kam echt, und als dann der Vertrag unterschrieben war und die Pressemitteilung draußen und so, und dann wurde man immer mal wieder drauf angesprochen und dann wurde auch mal gesagt, sollen wir mal anstoßen, herzlichen Glückwunsch. Ich würde bitte erst herzlichen Glückwunsch entgegennehmen, wenn ich meine ersten Sendungen gemacht habe. Hm. Wenn ich auch wirklich weiß, okay, ich war dem gewachsen und ich darf es weitermachen. Also so, es ist so. Ja.
Hast du es auch heute manchmal noch, dass du nach einer Sendung nach Hause gehst und dann so in Gedanken auf dem Heimweg so durchgehst, das hätte ich vielleicht nochmal besser machen können oder das war jetzt auch nicht so on point. Irgendwie.
Ja. Immer. Also so voll selten, dass es nicht so ist. Über meinen Arbeitsrechner kann ich ins Archiv gehen und mir das alles nochmal ansehen. Und das mache ich fast immer. Also ich gucke fast jede Sendung nochmal. Und wir machen ja später auch eine Taschenkontrolle. In meiner Tasche ist immer so ein kleines Büchlein, wo meine selbstgeschriebene Kritik zu meiner Sendung auch drin ist.
Also guck mal, dann machen wir doch direkt. Also ich finde es auch schön, aber wie gut du unseren Podcast kennst, genau, wir machen jetzt die Taschenkontrolle, wo wir immer von unseren Gesprächspartnerinnen eigentlich normalerweise in die Sporttasche gucken. Jetzt gucken wir mal in deine Tasche. Ich sehe hier schon eine schwarze Laptop-Tasche.
Ja.
Und da ist jetzt also ordentlich was drin, was du immer für deinen Arbeitsalltag im Sport, im indirekten Sinne brauchst.
Ja, also die ist eigentlich immer komplett gepackt. Die ist so mitnahmebereit. Was immer dabei ist, ein Textmarker, weil ich auf meinen Moderationskarten immer mir so die wichtigsten Wörter highlighte, dass ich, wenn ich einmal runterschaue, dann genau weiß, worum es geht. Also viele schreiben sich den Text auch, wir moderieren ja nicht mit Prompter, viele schreiben sich den Text komplett aus. Ich mache mir immer nur Stichpunkte und von den Stichpunkten mache ich dann auch immer nur ein Wort am Ende, was ich highlighte, damit ich in der Sendung freier bin einfach. Also ich glaube, wenn ich das komplett schon ausformuliert da stehen hätte, würde ich mich schwer tun, natürlich zu wirken. Also so dann ist das in meinem Kopf und ich lese es quasi aus meinem Gedächtnis ab und dann wäre es nicht so, wie wenn ich sie jetzt gerade mir gegenüber sitzen, frei erzähle und ich meine, so soll es ja sein.
Was hast du noch mit dabei?
Also wirklich einige Textmarker.
Ja, ich sehe da orange, pink.
Man holt eigentlich auch nie alles mal aus. Oh Gott, jetzt wird mir erst bewusst, was ich hier alles an Textmarkern habe.
Noch gelbe Textmarker. Jetzt haben wir wirklich fünf Textmarker, zwei Kugelschreiber, von denen wahrscheinlich keiner so richtig funktioniert. Genau. Kulis sind ja meistens dann immer
zwei sind auch noch mehr
leer, wenn man so braucht. Laptop sehen wir, klar.
Genau, was haben wir, Laptop? Ja,
ist denn jetzt dieses Büchlein, wo du dich kritisch immer selbst feedbackst?
Das
sieht ja eigentlich ganz süß aus. Das ist so ein kleines rosa Heftchen mit einem Vögelchen drauf.
So, und die erste Kritik ist hier Coaching Part 1 vom 1. Februar 2019.
Mhm. Und da hast du dich selbst gecoacht oder hat jemand dir Feedback gegeben?
Ich mache auch Coaching. Also da ist auch das Feedback von meinem Moderationscoach drin und auch Sprechcoaching und aber auch ganz viel, viel Eigenes.
Magst du mal eine Sache vorlesen?
Das weiß ich noch nicht so genau. Das ist schon sehr intim.
Ja?
Ja. Vielleicht jetzt das Letzte. Ich weiß nicht, ob du ein Fan von Mantras bist. Ich meditiere jeden Tag und bin großer Fan von Mantras, die man sich wirklich auch sehr, sehr bildlich im Kopf vorstellt und von Glaubenssätzen. Schreib schon seit vielen, vielen Jahren Tagebuch. Und schreibt da auch jeden Tag einen Glaubenssatz drin. Und der war tatsächlich viele Jahre. Ich moderiere die Samstags-Sportschau und habe dann aber auch wirklich versucht, mir vorzustellen, wie ich da drin stehe, wie sich es da drin anfühlt, welche Temperatur da drin ist, welche Menschen da drin sind und wie ich zu Hause den Fernseher anmache und ich stehe dann da in diesem Studio und moderiere diese Sendung und habe versucht, mir das komplett bildlich vorzustellen, um es zu fühlen. Und man ist ja auch nicht immer gut drauf und hat immer Lust, sich irgendwie vor eine Kamera zu stellen. Und ich finde, durch solche Glaubenssätze kommt man sehr gut in diese Energie, die man ja auch transportieren will. Und sich dann da hinzustellen und sich selbst zu pushen, um es auf Neudeutsch zu sagen, sich selbst einfach irgendwie gute Sachen zu sagen, wie ich bin strahlend, ich bin kompetent, ich bin lebensfroh. Also so Sachen, die einen selbst zum Lächeln bringen, die einen stärken, die einem Selbstvertrauen geben und sowas unter anderem steht auch da drin. Einfach, dass ich da nochmal reinschaue vor einer Sendung und mir ein gutes Gefühl gebe. Und dann eben auch Sachen, die ich nicht gut fand, wie, keine Ahnung, langsamer sprechen oder weniger Handbewegungen oder den Kopf halte ich manchmal so schräg, Kopf gerade halten. Und ich hatte vergangene Woche noch mein Coaching und sie hat mir einen ganz schönen Satz mit auf den Weg gegeben, den habe ich mir hier notiert, das ist das letzte. Pride and Passion, dass das so die Haltung ist, mit der du dann deine ersten Sätze sprichst. Also, dass wenn du merkst, dass der Aufregung kommt, dir einfach überlegen, okay, und jetzt Pride and Passion. Ich bin stolz und ich habe Leidenschaft für das, was ich tue und das transportiere ich jetzt in diesem Studio. Und damit, also und so sowas steht da viel drin.
Wie gehst du mit Zuschauerfeedback um? Also wenn du Nachrichten bekommst von Zuschauerinnen und Zuschauern, liest du das alles? Oder gibt es auch Momente, wo du sagst, ach, vielleicht nicht, weil manchmal, wenn wir ehrlich sind, gerade Sportfans sind, glaube ich, die kritischsten Zuschauerinnen und Zuschauer, die man haben kann. Da wird ja vielleicht auch das ein oder andere dabei sein, wo du denkst, ach, hätte ich jetzt heute nicht gebraucht, das zu lesen.
Also dadurch, dass ich Social Media sehr reduziert nutze, ich habe Instagram auf meinem privaten Handy gar nicht, nur auf meinem Diensthandy. Und kein Twitter, kein Facebook, kein TikTok, erreicht mich das wenig. Manchmal lese ich es. Also ehrlich gesagt, 90% ist zu meinen Klamotten.
Ja, also Fragen dann
die
immer,
Hose,
oder?
Nee, aber auch eher so von älteren Männern, wenn ich dann mal aufs Profil gehe. Die Hose, die sie heute anhatten, sah gar nicht gut aus, sorry. Oder die hat sie klein und dick gemacht. Oder es wäre schön, wenn sie wieder hohe Schuhe tragen würden. Warum tragen sie nie mal ein Kleid? Also sowas ist dann eher so Sendungsfeedback. Ja. Wirklich, wirklich. Und da sind wir wieder bei deiner Eingangsfrage. Es kann schon sein, dass Männer das nicht so bekommen. Aber so what? Also so, das sind Sachen, die bleiben mir dann auch nicht in Erinnerung. Und ich werde nicht das nächste Mal keine Sneakers tragen. Weil Ewald bla 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 aus so und so 67 Jahre, als ich gewünscht hat, dass ich mal die hohen Stilettos trage und meine Füße präsentiere.
Aber ärgert dich das dann trotzdem, das zu lesen? Weil du dir denkst, darauf werde ich jetzt irgendwie reduziert, welche Schuhe ich trage. Ich habe doch ansonsten einen guten Job gemacht, der auch wirklich viel Arbeit und und Leidenschaft erfordert. Und jetzt sagt irgendjemand, dass du hättest lieber einen Gürtel tragen sollen oder kein Bauch frei oder bauchfrei oder ja, wie auch immer.
Ich glaube, es ist eher, dass man denkt, okay, wenn das die Probleme sind, mit denen ihr euch auseinandersetzt, dann scheine ich keinen so absolut schlechten Job gemacht zu haben.
Dann war der Rest der Sendung
so
gut.
So, genau. Also wenn du dich darüber beschwerst, dann ist es völlig fein. Dann mach das. Und aber auch wirklich dann das nächste Mal wieder in deine Sneakers zu steigen und zu denken, so Ewald, kannst du gar nichts dran ändern. Und sich eher so ein bisschen zu fühlen, so, es ist meine Macht, es ist mein Körper, es ist meine Erscheinung. Es ist so geil, dass ich das entscheiden darf und nicht du.
Was machst du eigentlich, wenn du nicht arbeitest? Die Frage kommt nicht von mir, sondern von Gina Lückenkämper. Wir haben ja hier auch immer eine Tradition im Podcast, dass unsere vorherige Gesprächspartnerin für die nächste, die ich besuche, eine Frage mitgeben darf. In diesem Fall geht es um Gina Lückenkämper. Die habe ich in Bayern besucht. Da könnt ihr nochmal reinhören in die letzte Folge. Wir haben viel drüber gesprochen, wie man eigentlich so das Optimum aus seiner Leistung rausholen kann. Wie es aber eben auch ist, zu scheitern und auch öffentlich, auch da sind wir wieder beim Thema, kritisiert zu werden für seine Leistung, obwohl man eigentlich alles gegeben hat, kommt irgendwer vorbei und denkt, es besser zu wissen. Also hört mal in die letzte Folge rein. Und die Sprinterin hat mir eine Frage für dich mitgegeben.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Meine Frage wäre, was ist dein ultimativer Tipp, um einfach mal abschalten zu können?
Das ist mir jetzt sehr unangenehm, dass von der Sprinterin kommt, aber laufen gehen. Ja, also ich gehe super viel laufen. Ich mache einfach sehr gerne und viel Sport. Ich mache gerne Yoga. Ich gehe gerne zum Pilates. Ich mache gerne Heat-Training. Ja, und Kopf frei kriegen ist wirklich laufen, weil laufen, man braucht nichts. Du kannst nur deine Schuhe mitnehmen und ich kann es an so vielen Orten machen. Und das gibt mir irgendwie auch immer so ein Gefühl von Freiheit, wenn ich mit dem Skispringen bin in Polen, in Finnland, in Norwegen. Man hat nicht so viel Zeit, jetzt immer die Umgebung zu erkunden, aber morgens früh aufzustehen und laufen gehen geht immer. Und dann habe ich so ein bisschen was gesehen und fühle mich da dann schon ein bisschen wohler in dieser Stadt, wenn ich schon irgendwie 10 Kilometer da so ein bisschen meine Umgebung erkundet habe. Und das finde ich total schön.
Was war so die schönste Laufstrecke, die du schon machen konntest? Auch eben jobbedingt, weil du eben durch die Sportschau, durch deine Tätigkeit da gelandet bist?
Das sind irgendwie immer intensive Momente, an die ich mich zurückerinnere. Wenn ich in Reisen denke, denke ich häufig irgendwie an die Laufmomente. In Finnland ist es super schön gewesen. Da war ich schon mal morgens beim Sonnenaufgang, der in Finnland, keine Ahnung, 9:30 war. Also da ist ja wirklich in den Wintermonaten geht die Sonne sehr, sehr spät auf und sehr früh wieder unter. Und da bei minus 20 Grad. Und ich kam an, ich wusste nicht, dass ich ein Damenbart habe, aber da sah es so aus, als hätte ich einen, weil alles irgendwie, alle feinen Härchen so im gesamten Gesicht waren gefroren, weil es halt so kalt war bei minus 20 Grad. Und da dann aber danach nochmal in die Sauna und diesen Sonnenaufgang und alles weiß und dieses orangefarbene Licht, das war schon sehr, sehr schön. Und auch in Norwegen dann da an den Fjorden entlang und so, und das ist schon toll.
Wo wir gerade schon bei Kälte sind, ich habe dir noch einen weiteren Audiobeweis deiner Karriere mitgebracht. Und zwar von einem, mit dem du schon viel zusammengefroren hast und mit Sicherheit auch schon viel zusammen Tee getrunken hast zum Aufwärmen. Wir hören mal rein.
Audiobeweis.
Hallo liebe Lea, hier spricht der von dir getaufte Sven Cravallo. Ich wollte dir, und das spreche ich sicherlich auch im Namen von Tom, sagen, wie froh wir eigentlich sind, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Du erfrischst unser altes Männerdasein auf eine so ansteckende Weise, dass wir anfangs fast geschockt waren, wie leicht sich das Leben anfühlen kann. Und durch dich brauchen wir uns nicht mehr um die so wichtigen Mahlzeiten kümmern, seitdem du da bist. Also, bleib so wie du bist, bleib für immer bei uns im Team und atme weiter so gut und tief durch, mit oder ohne Hilfe. Kleiner Insider. In diesem Sinne, wir sehen uns.
Ich bin ja sehr emotional, ne? Da würde ich am liebsten fast heulen.
Ja, ich sehe das, du hast gerade richtig Pipi in den Augen.
Ja, die sind so süß, die zwei. Ich bin so dankbar, es ist das größte Glück meines Lebens, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Das ist so, so schön, ganz süß. Oh, die zwei, ja. Ja, da war viel drin jetzt, ne?
Also mit Sven Hannawald, absolute Sportlegende natürlich in Deutschland und euch beide oder insgesamt euer ganzes Team ist ja gar nicht wegzudenken, wenn man an Wintersport denkt, so Vierschanzentournee. Ich weiß noch, bevor du damals das erste Mal die Vierschanzentournee moderieren durftest, haben wir uns kennengelernt und da hast du zu mir gesagt, das ist mein Lebenstraum. Das ist wirklich das Allerkrasseste. das war eben bevor du losgelegt hast jetzt mit der Moderation. Jetzt machst du das schon so viele Jahre. Was ist der besondere Zauber an dieser Art von Moderation, Berichterstattung? Ist es das Teamwork oder ist es das Flair, wenn man da steht im Schnee?
Ja. Die Atmosphäre, die Energie, die in so einem Stadion ist, die mit Aufregung, wie gesagt, dieser norwegische Artikel da, du fieberst einfach mit. Gerade wenn du eher ein sensibles Wesen bist, was irgendwie anfällig ist für Schwingungen, die so in der Luft sind, da liegt so viel Anspannung und Energie und so. Und selbst wenn man sich überhaupt nicht für den Sport interessieren würde, fiebert man da mit. Und das ist so schön, das alles live zu erleben, auch diese Momente purer Freude der Sportler dann und ja, das ist total schön. Das ist super und auch einfach im Team arbeiten. Also ich mache gerne die Sportschau, ich bin gerne im Studio, aber ich bin noch viel, viel lieber mit Menschen draußen und auch mit Menschen vor der Kamera und vor allem mit so tollen Menschen wie Tom und Sven. Und der hat eine unfassbare Geduld, mir die Sachen auch zu erklären, wenn ich tausendmal nachfrage und so. Und ja, das ist einfach ein wunderschönes Arbeiten.
Was ist dieser Insider, auf den er da angespielt hat?
Ich mache regelmäßig, was ich vorhin meinte, mit Meditation, aber das kennen die meisten Leute nicht. Breathwork, also Atemübungen.
Ah, okay.
Mache ich jeden Tag, also jeden Morgen nach dem Aufstehen. Und es stimmt, den Fact, den Conny vorhin vorgelesen hat, eigentlich Langschläferin, aber seit einem knappen halben Jahr nicht mehr. Mhm. Stehe ich, selbst wenn ich frei habe, um 7:30 Uhr auf, weil ich gemerkt habe, dass ich dadurch irgendwie viel glücklicher bin, wenn ich irgendwie so einen Tag starte. Und das Erste, was ich mache, ist erstmal Zähne putzen und dann aber atmen. Also erstmal meditieren. Das sind so um die 15 Minuten. Es gibt verschiedene Längen von den Videos. Ich mache meistens morgens eine Viertelstunde mit verschiedenen Atemtechniken. Entweder du führst sehr viel Sauerstoff in der kurzen Zeit zu und hast dann Atempausen von teilweise 1:30 Minuten. Und Sven hatte jetzt das Zimmer neben mir in Norwegen. Dann ist teilweise beim Ausatmen auch, dass du Laute machst, also entweder ein langgezogenes A oder so. Und dann, ja. Darüber hatten wir dann gesprochen, vielleicht meinte er das. Und dann hatte ich ihm erzählt, dass ich letztens vergessen hatte, dass ich schon mikrofoniert war. Also ich war schon verkabelt, passend zu dem, was wir vorhin hatten. Man muss immer davon ausgehen, dass es offen ist. Ich war schon verkabelt, ich hatte es vergessen, ich war schon im Studio, habe mein In-Ear nochmal rausgemacht. Das heißt, ich habe nicht mehr gehört, wenn die Redaktion mit mir gesprochen hat. Sie haben mich aber sprechen gehört. Und es waren noch 10 Minuten bis zur Live-Sendung. Ich hatte noch Zeit im Sportschau-Studio und habe nochmal so eine 5-minütige Atemsession gemacht und habe da halt so, also so verschiedene Sachen gemacht. Und die waren oben alle ganz besorgt. In so einer Regie sitzen 40 Leute, die mich dann halt da laut atmen hatten. Keiner konnte mehr mit mir kommunizieren, weil als sie mich angesprochen hatten, habe ich nicht reagiert. Oh, nee. Ich habe sie ja nicht gehört.
Die dachten, du hast irgendwie Panikattacke oder so.
Panikattacke oder ich bin irgendwie nochmal aufs Klo und bin gestürzt im Treppenhaus und lieg da. Und also so, das war natürlich ein bisschen unangenehm, ja.
Wie ist es eigentlich, wenn ihr ja eben 1:1 mit Sportlerinnen und Sportlern sprecht, nach manchmal deren besten Momenten wahrscheinlich in ihrem Leben, weil sie große Siege errungen haben, für die sie so lange trainiert und gekämpft haben. Manchmal aber eben auch in den Momenten des absoluten Scheiterns, wo sie selbst gar nicht in Worte fassen können, weil sie so sprachlos sind. Wie ist das eben als Sportmoderatorin, als Sportreporterin damit umzugehen, mit diesen Situationen?
Ich habe danach immer schon noch viele Gedanken im Kopf, ob ich dem gerecht wurde gerade. Dass ich so denke, das ist jetzt vielleicht einer der größten Momente seines Lebens. Ich war gezwungenermaßen Teil davon, weil ich die Fragen direkt danach gestellt habe. Ich hoffe, ich wurde dem gerecht. Und dass er nicht zurückdenkt an diesen Moment und sich denkt so, boah, aber die mit ihren komischen Fragen, die hat so ein bisschen versaut. Das hat irgendwie gestört. Also so in diesem großen Bild meines Erfolges, so war das nicht passend genug. Da hat Andreas Wellinger in Oberstdorf das erste Tourneespringen gewonnen. Jetzt nicht die, sondern die davor, und das war riesig und was für Emotionen und so, und danach, das war total schön und ich war abends trotzdem so ein bisschen noch in mich gekehrt, weil ich dann so dachte, so, wurde ich dem gerecht, habe ich diese Tragweite transportieren können, hat der Zuschauer gespürt, wie wichtig dieser Moment gerade für ihn ist, wie groß das alles ist, das einfach auch strahlen zu lassen, scheinen zu lassen, den Sportler da irgendwie dem seine Bühne zu bieten. Das da ist einfach so, das finde ich schon heftig. Da tue ich mich schwerer auch mit. Oder der Anspruch an mich ist auch sehr, sehr groß, weil kritisch fällt mir, glaube ich, leichter. Also so, ich freue mich natürlich viel lieber mit jemandem, Aber kritisch zu sein ist dann so, das wird von mir erwartet als Journalistin und das ist völlig okay. Und der weiß auch, dass ich das jetzt tun muss und deshalb ist das alles in Ordnung. Und danach ist selten so, dass ich mir irgendwie noch so viele Gedanken mache, so wurde ich dem Menschen da jetzt gerecht, weil ich glaube, ich schon dann auch nie über eine persönliche Grenze hinausgehe. Aber bei solchen großen, großen Momenten, die hoffentlich für immer positiv in Erinnerung sind, die dann auch ja dem Sportler entsprechend Gebühren zu gestalten, das finde ich schon eine große Herausforderung.
Ich muss noch eine Frage ganz kurz stellen, wo wir jetzt gerade nochmal wieder über Wintersport reden. Verdammt nochmal, ich frage mich jedes Mal, wenn ich gucke und dich sehe im Fernsehen, wie haltet ihr euch warm? Das ist doch arschkalt bei euch.
Ja.
Und ihr steht da am gleichen Spot stundenlang.
Und wir frieren.
Ja. Ja. Hat man also da Tee irgendwo versteckt?
Ja,
oder?
Du hast alles, was möglich ist. Und auch da komme ich wieder auf dieses fantastische Team zu sprechen, die alles tun, damit ich irgendwie warm bleibe. Weil du kannst ja auch nicht einfach alles übereinander anziehen. Wir haben ja diese ARD-Jacken, die für mich persönlich viel zu kalt sind. Also so, ich bräuchte die in 10-facher Dicke, um einigermaßen warm zu bleiben. Und dann haben wir haben heißen Tee. Wir haben Wärmesohlen, die wir uns in die Schuhe legen. Wir haben Wärmepads, die ich mir auf den Rücken klebe. Ich habe mir so eine Wärmeweste organisiert, die mit Akku funktioniert, die irgendwie so Heizdrähte hat, die ich drunter trage. Wir haben teilweise das Glück, dass wir auf so einer Wärmeplatte stehen, die elektronisch, irgendwie kannst du die anstecken und dann wird die warm. Dann haben wir so Heizstäbe vor uns. Aber bei minus 20 Grad, wenn du da mal 4-5 Stunden stehst, erst für die Frauen, dann für die Männer am gleichen Tag, geht nichts mehr. Und irgendwann, ich merke es immer am allermeisten, wenn ich gar nicht mehr meine Zähne auseinanderkriege.
Ja, eben.
Fängst du auch so an zu nuscheln. Also so, es geht dann einfach nicht mehr. Die Zunge wird dann so steif, du kannst kaum noch irgendwie Wörter artikulieren und der Körper geht so richtig in diesen, scheißegal, ich krieg's jetzt irgendwie um, ich muss irgendwie überleben, ich will irgendwie wieder ins warme Modus.
Hast du schon mal gezittert also beim Sprechen?
Ja, Zähneklappern hatte ich schon, ja.
Oh Gott.
Ja, voll. Ja, irgendwann fängt es an. Also es wird alles getan, um warm zu bleiben. Ja. Entweder du hast es in dir oder du hast es nicht in dir. Ich habe es definitiv nicht. Ich friere immer. Und deshalb muss man einfach durch und frieren.
Was ich jetzt spannend finde bei dir ist, dass du in allem so super krass professionell wirkst. Also sei es jetzt bei der Arbeit, wo du dir natürlich alle Mühe gibst, die dieser Job auch einfach verdient hat. Gleichzeitig aber eben auch im Privatleben, das ist alles so sehr strukturiert. Hast du auch, Lea, irgendeine Art von Guilty Pleasure? Ich weiß es nicht, guckst du gerne das Dschungelcamp? Hörst du heimlich Schlager, wenn keiner guckt? Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, und da lasse ich los und ach, hättet ihr jetzt nicht gedacht, aber ich liebe Big Brother oder sowas?
Puh, also ich liebe Tatort. Ich gucke super gerne Sonntagabend Tatort. Also Sonntagabend gucke ich ihn eigentlich nie, weil ich meistens arbeite. Aber ich gucke ihn dann unter der Woche gerne noch. Das ist halt alles, das ist dann auch eher strukturiert und so ein bisschen.
Ja, sag ruhig, komm.
Kontrollieren, aber ich habe richtig komische Schlafgewohnheiten. Also so richtig komische Dinge,
auch die ich tue, um auch da empfehle ich wieder die Folge von Gina Lückenkämper vom letzten Mal. Sie hat zum Beispiel erzählt, sie hat eine Schlafmaske, die sie aufsetzt, wo dann auch so Kopfhörer mit dabei sind, wo sie dann Dinge nochmal hört zum Einschlafen und so Duftspray und sowas hat sie auch schon alles benutzt zum Einschlafen. Was ist es bei dir?
Ja, großer Freund der Rituale bin ich auch. Also ich klebe mir den Mund zu. Also Tom und Sven, das hätte Sven auch erzählen können, das wissen die auch, weil ich das mal erzählt habe. So, also ich habe erstmal habe ich Oropax drin. Ich höre nichts.
Ja gut, das haben viele. Kommen wir wieder zu dem Mund.
Das ist jetzt noch nicht so schlimm. Mouth-Taping nennt sich das Ganze und das hat mir mal ein HNO gesagt, weil ich recht anfällig bin für Halsschmerzen. Mhm. Genau, so klebe ich mir den Mund zu. Ich schlafe jede Nacht mit Schal. Selbst im Sommer bei 30 Grad, wenn man sonst kaum was anhat, habe ich einen Schal an im Bett.
Also weil du so Angst so hast um die Stimmbänder.
Tuch, weil ich so Angst habe um die Stimmbänder. Wie gesagt, die Oropax, wenn es hell ist, also es keine Rollläden gibt, habe ich auch eine Schlafmaske auf. Es muss ganz, ganz dunkel sein. Dann trage ich so ein Ding über meine Haare, damit die nicht so knicken, weil die so schnell kaputt gehen durch auch irgendwie einfach durch die Sendung werden ja häufig mit Hitze behandelt und so und deshalb wasche ich die eigentlich nur ein bis zweimal die Woche. Style sie selbst gar nicht, föhn sie auch nicht und so und schlaf immer, das ist wie so ein Tuch, was man da drüber zieht, wie so ein Schlauchding, damit die einfach geschützt sind. Ja, das sind so Schlafgewohnheiten. Dann meistens noch irgendwie eine Wärmflasche mit im Bett, weil ich halt immer friere. Und es ist wirklich, als würdest du dich wappnen für, weiß ich nicht, als ob du jetzt eine krasse Wanderung machst, ist halt bei mir erstmal und jetzt noch das und jetzt noch das. Ja. Und jetzt, bevor man ins Bett gehen kann, ist halt einfach so ein bisschen, ja.
Das dauert ein bisschen
abends.
Aber wie gesagt, von Gina Lückenkämper haben wir ganz Ähnliches gehört in der letzten Folge. Die empfehle ich euch wirklich nochmal sehr.
Ja, ist halt echt nicht so lässig. Ne? Sieht natürlich auch maximal bescheuert aus. Es tut mir auch leid, aber es ist einfach so, wenn man sich das einmal, keine Ahnung, angeeignet hat, dann ist es für mich unvorstellbar, einfach so schlafen zu gehen, ohne irgendwie.
Wir gucken mal, was unsere nächste Gesprächspartnerin im nächsten Podcast uns zum Thema Schlafen erzählt. Das werde ich mir auf jeden Fall schon mal notieren, dass wir da eine Frage zu stellen. Wir besuchen als nächstes Maike Hausberger. Mhm. Sie ist Paraathletin, ist Paracyclerin. Das heißt, sie hat auf dem Fahrrad letztes Jahr tatsächlich auch Gold geholt bei den Paralympischen Spielen in Paris. Was hast du für eine Frage, die ich außerdem noch für sie mitnehmen kann?
Ich hatte überlegt und das weiß ich natürlich, weil ich da, ja, mitgefiebert habe in Paris. Ich glaube, das ist ein unfassbares Gefühl, bei diesen Olympischen Spielen eine Medaille überhaupt zu holen und dann auch noch Gold. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Erstmal riesigen Respekt. Hatte erst überlegt, ob ich eine Frage zu Paris stelle. Aber ich habe mitbekommen, dass Maike ja auch 30 geworden ist. Und ich bin auch 30 jetzt geworden im vergangenen Jahr. Und ich wollte sie gerne fragen, ob das für sie irgendeine Bedeutung hatte oder ob sie von sich selbst ein Bild hatte, als junges Mädchen noch, in ihrer Jugend vielleicht, was sie mit 30 erreicht haben möchte. Und wie es für sie war dann an ihrem Geburtstag. Ob das wirklich auch so ein Gefühl war wie, ja, ich habe es geschafft, das war so mein Ziel. Oder auch so, oh, ich dachte eigentlich, wenn ich 30 bin, wollte ich schon das machen. Mhm. Viele hatten ja früher vielleicht irgendwie gebaut und Kinder und schon also so. Oder ob es das war, ich wollte mit 30 damals schon, als ich angefangen habe, Gold geholt haben oder irgendwie so. Also wie es für sie war, 30 zu werden.
Sehr gute Frage. Guck mal, da merkt man einfach, dass ich Podcast mit einer Moderatorin mache. Wenn wir jetzt weiterreden, dann habe ich die ganzen Fragen für nächstes Mal auch schon parat. Dann machen wir einfach genauso weiter. Guck mal noch kurz auf deine nächsten Etappen. Wenn man mal ein bisschen guckt, jetzt eben dieses Jahr im Sommer, die Frauen-Europameisterschaft wird übertragen, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Was würdest du sagen, wie hat sich die Sichtbarkeit gerade zum Beispiel im Bereich Fußball von Sportlerinnen verändert? Also wie viel mehr findet das jetzt eben auch in der breiten Masse statt als noch vor 10, 15 Jahren?
Mhm. Im Fußball total. Da haben sie einfach viele Erfolge feiern können. Das hat nicht nur damit zu tun, sondern sicherlich auch mit beeindruckten Persönlichkeiten, die diesen Sport geprägt haben, die man dann einfach kennt. Ich glaube, viele Sportarten brauchen Gesichter. Das ist die eine Sache, ob die Sportart an sich attraktiv ist, aber ich glaube, viele werden zu Fans nicht nur von der Sportart, sondern von den Menschen, die diese Sportart ausüben. Und da hatten wir einfach super tolle Vorbilder im Fußball. Und im Skispringen hat sich es auch sehr verändert, was die Sichtbarkeit betrifft. Da merke ich es total. Wir übertragen viel, viel mehr Frauenweltcups als noch vor 10 oder sogar vor 5 Jahren. Und das ist total schön. Und das sind auch sehr abseits des Sports beeindruckende Frauen. Ja, das ist schön. Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung.
Zum Abschluss hier, weil meine Gesprächspartnerinnen immer das letzte Wort haben, noch die Frage, was würdest du sagen, Lea, was hat dir Sport für dein Leben gegeben?
Also, wenn ich darüber nachdenke, was mir Sport für mein Leben gegeben hat, sehe ich mich als erstes einfach nur strahlen. Also viel Freude, würde ich sagen. Mhm. Viel, viel Freude.
Das heißt, wie würdest du folgenden Satz beenden? Ohne Sport wäre mein Leben
ereignisarmer, langweiliger, grauer.
Aber vielleicht auch ein bisschen wärmer manchmal.
Ja, absolut.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Wenn ihr Wünsche habt, wen wir als nächstes besuchen sollen, dann schreibt uns doch gerne an sportschauf@sportschau.de oder über unseren Instagram-Kanal sportschauf. So, und ihr wisst ja, am Ende jeder Folge gebe ich euch nochmal einen Tipp, was ihr euch ansonsten so anhören könnt an Podcasts oder in diesem Fall, wie ihr einfach bei unserem eigenen Podcast dranbleiben könnt. Hier, sportschauf wird sich nämlich ein bisschen verwandeln. Es steht ja die große Europameisterschaft der Fußballerinnen an und meine liebe Kollegin Christina Schröder wird in der Schweiz live vor Ort sein und euch täglich berichten bei Sportschau F, das EM-Special. Christina, wie bereitest du dich denn jetzt auf deinen Einsatz in der Schweiz vor?
Na, ich habe mir natürlich die ganzen Vorbereitungsspiele und Nations League-Spiele der deutschen Fußballerinnen angeschaut. Ich lese aber auch irre viel und höre mir die Konkurrenz, die anderen Podcasts an, um natürlich bestens vorbereitet zu sein und um es natürlich noch besser zu machen. Das ist so meine grobe Vorbereitung und dann glaube ich, dass ich vieles auf mich zukommen lassen werden muss, weil ich eben ja da bin vor Ort, um genau das zu erleben, was passiert. Und das würde ich natürlich auch 1:1 hier in diesem Podcast dann berichten.
Wir versuchen hier ja bei Sportschau F immer unseren Gesprächspartnerin auf eine besondere Art und Weise irgendwie nahe zu kommen. Also im Sinne von, wir sind immer an den besonderen Orten, wir sind bei denen zu Hause, wir sitzen mit denen irgendwie in der Küche, wir sitzen mit denen im Wohnzimmer. Wie nah dran bist du denn dann jetzt eben mit dem EM-Special?
Ich möchte da natürlich weiter so ansetzen und deswegen starten wir auch schon eine Woche vor dem Turnier im Trainingslager der deutschen Fußballerin in Herzogenaurach, bereiten die sich dann vor, wo es den letzten Schliff vor dem Turnier gibt. Das heißt, da werde ich schon versuchen, den auf dem Trainingsplatz hinterher zu rennen oder ihn zumindest danach aufzulauern und sie mit Fragen auszuquetschen. Aber dann eben vor Ort werde ich dabei sein an den Spielorten eben vor und nach den Partien. Und wir haben natürlich immer zwischendurch die Möglichkeit, auch mal mit den Fußballerinnen zu sprechen. Und da versuche ich natürlich auch mal andere Fragen zu stellen, vielleicht die auch etwas außer der Reihe tanzen. Zum Beispiel, wer ist mit wem auf einem Zimmer und gibt es da vielleicht auch mal Querelen, weil wieder nicht aufgeräumt wurde. Also das sind vielleicht auch mal so Fragen, die drankommen und nicht eben das klassische Ecke-Tor.
Ja, oder vielleicht auch, wer macht die größten Poolpartys dann anschließend nach Siegen? Da haben wir hier im Podcast schon von Almut Schuld einige tolle Stories in Sachen Feiern gehört. Und da sind die Fußballerinnen immer ganz groß mit dabei. Falls ihr noch Überbrückung braucht bis zur großen Europameisterschaft in der Schweiz, dann hört doch gerne mal in unsere Sportschau-F-Folge mit Almut Schuld. Wir hoffen natürlich, dass wir viel Grund zum Feiern haben in der Schweiz.
Darauf hoffe ich natürlich auch.
Wir machen hier eine kurze Auswechslung bzw. Einwechslung. Ich gehe auf die Ersatzbank. Mein Name ist Freddy Schürek. Ich verabschiede mich für die nächsten Wochen und übergebe jetzt an Christina Schröder mit dem Sportschau F EM Special. Viel Spaß, Christina.
Danke dir. Ciao.